Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Da hat er es eben schon fast verraten. Nach fest kommt ab, den Spruch kennt er so gar nicht. Man kennt ja solche Handwerkersprüche, ne? Silikon macht das schon und es gibt so ganz viele. Jetzt fällt mir natürlich keiner ein, aber er kannte ihn nicht. Heute sitzt bei mir Präsident der Handwerkskammer Bremen, Thomas Kurzke, und ich freue mich total. Herzlich willkommen, Thomas.
Katrin, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre für mich hier im hohen Norden.
Und wie kann es sein, dass du diesen Spruch gar nicht kennst, nach fest kommt ab?
Ja, ich musste tatsächlich erst überlegen. Ich habe es jetzt verstanden, worum es da geht, aber der ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich kenne ganz viele Sprüche aus dem Malerhandwerk, wo mal die Gewichte für die Wasserwaage, ja. wo kein Schnee liegt, kannst laufen, und so diese harten Anmachsprüche von früher. Aber der war mir tatsächlich unbekannt und musste erstmal drüber nachdenken. Finde ich aber einen guten Spruch. Finde ich übrigens auch ein tolles Motto für diesen Podcast.
Tatsächlich, als ich den Namen mir überlegt habe, ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, da war mir nicht klar, dass es so tiefgründig ist. Weil da kannst du ja so viel reininterpretieren.
Ja, absolut.
Ja? So, ja. Aber gut, im Malerhandwerk, ihr macht nicht so viel mit Schrauben, wo es auf Druck und Drehmoment ankommt. Von daher sei es dir verziehen, dass du den nicht kennst, neben all den 400 anderen.
Genau.
Okay. Ja. Was hat dich denn ursprünglich ins Handwerk gebracht und was hält dich bis heute dort?
Gut, also wenn meine berufliche Tätigkeit, fange ich damit mal erstmal an. Ich habe ja Ehrenamt und Beruf, ich versuche das immer noch zu trennen. Also ich komme aus einer klassischen Malertradition, Maler und Lackierer. Vor 2 Jahren habe ich mein 100. Jubiläum gefeiern dürfen. Also ich bin in dritter Generation im Malerhandwerk verortet, habe als 5-Jähriger schon gespielt. Wenn andere Kurbeln Indianer, darf man das noch sagen? Ja, okay. Darf man wahrscheinlich noch gespielt haben, habe ich damals Wendelstreichen gespielt, habe mir bestimmte Bereiche vorgenommen. Ich sehe mich heute noch als 5-Jährigen und habe da denn so getan, als wäre ich die Wände streiche. Also ich bin eigentlich immer in dieser Welt groß geworden. Trotzdem gab es natürlich immer mal auch in meinem Leben die Überlegung, was anderes zu machen. Das ist ja ganz normal. Im Jugendalter hatte ich ganz andere Pläne mal. Und dann bin ich aber doch in den elterlichen Betrieb relativ früh eingestellt, habe damals woanders eine Ausbildung gemacht, hier in der Bremer Stadt, bin aber immer dem Malerhandwerk treu geblieben und bin relativ früh, musste in den Betrieb für den Malereibetrieb relativ großen Betrieb damals mit über 30 Mitarbeitern übernehmen, waren noch nicht mal 30, weil mein Vater relativ früh verstorben ist, bin dann so langsam in diese Strukturen immer weiter reingewachsen und bin ganz früh dann auch gefragt worden für Ehrenamt. Und bin dann angefangen mit Gesellenprüfungen, die ich 19 Jahre abgenommen habe. War relativ schnell auch im Vorstand der Malerinnung in Bremen. Als erstes noch, da gab es noch einen Schriftwart, so hieß es damals, Protokollführer. Und so bin ich in diese Gremien dann langsam reingekommen. Ja, für mich ist die Farbwelt nach wie vor faszinierend und bunt. Und ich möchte auch keinen anderen Beruf haben.
Wo du das gerade sagst, mit dem Malen, Spielen, auch meine Kinder hatten die Phase, also das ist jetzt vorbei, die Phase, sind sie zu alt, glaube ich, dafür, aber auch die haben mit einfach nur einem nassen Pinsel, haben die zum Beispiel den Sandkasten, da war so ein Haus oben drüber, das haben die dann angemalt. Ist natürlich nach 20 Minuten hat es wieder die andere Farbe gehabt, ne? Aber dieses Gefühl, etwas anzumalen in einem großen Stile, ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen im Kind drin.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es sind ja viele handwerkliche Tätigkeiten, die als, vor allen Dingen auch im Kleinkindalter, geh mal in den Kindergarten, frag mal kleine Kinder, wenn die Bauarbeiter sehen, das möchte ich später auch werden. Großen Trecker fahren oder einen großen Bagger fahren. Ich möchte später auch eine Mauer aufmauern oder eine Wand anstreichen. So, und das geht dann in den Jahren irgendwann verloren. Und diese frühkindliche Erfahrung oder diese Wünsche würde ich mir manchmal für die späteren Jahrgänge wünschen. Und das ist immer die Frage, woran liegt das, dass wir es dann nicht mehr schaffen, uns attraktiv zu halten. Aber werden wir sicherlich auch noch gleich drüber sprechen.
Ja, Du hast ja eben unser Thema auch schon kurz einmal ein bisschen angeteasert. Wir möchten heute über die Strukturen im Handwerk sprechen. Wie kommt was zu wem? Wie wird steht was zusammen? Da anknüpfend auch ein bisschen, was hat das mit dem Ehrenamt zu tun? Und vor allem auch die Außenwahrnehmung von anderen Wirtschaftszweigen. Als du die Anfrage für diesen Podcast gekriegt hast, und ich lasse ja meinen Gästen die Option offen, welches Thema wollen wir besprechen? Natürlich, ne, versuche ich das zu führen. Okay, das hatte ich jetzt schon zu oft und in die Richtung geht es nicht. Warum hast du gesagt, genau dieses Thema möchte ich dort besprechen?
Ja, es gibt natürlich noch drängendere Themen. Wenn man vom Grundsatz spricht, was unser größtes Problem ist, ist der Fachkräftemangel. Der ist natürlich, der überlagert alles, aber das ist natürlich ein Thema, wo ja häufig drüber gesprochen wird und wo ich auch wenig Neues zu beitragen kann. Mein Thema hier in Bremen sind die Strukturen im Handwerk. Wir sind in Deutschland die kleinste Kammer. Bremen ist das kleinste Bundesland, also liegt es auch nahe, dass wir die kleinste Kammer sind, mit Bremerhaven zusammen. Und wir merken die Entwicklung relativ schnell, bevor sie in Flächenstaaten überhaupt wahrgenommen werden, haben wir schon Probleme in Bremen, weil unsere Einheiten eben klein sind, überschaubar sind. Das geht los mit Innung. Also es geht erstmal schon los bei den Betrieben, je weniger werden. Es geht los mit Innungsentwicklung. Wir haben in Bremen und Bremerhaven zwei Kreishandwerkerschaften, die ihre besonderen Probleme haben. Und wir haben als kleinste Kammer auch unsere Herausforderungen. Und deswegen ist dieses Thema Strukturen für mich ein Thema, was mich schon seit Jahren umtreibt. Und wo ich einfach mehr Druck und Drive, gerade in einer neuen Zeit, jetzt entwickelt sich ja auch durch KI ganz viel Neues, möchte ich dieses Thema mehr in den Fokus bringen. Mhm. Also wir haben in Deutschland eine Situation, wo uns viele andere Wirtschaftszweige drum beneiden. Wir sind im Handwerk und vor allem auch handwerkspolitisch richtig gut aufgestellt. Das liegt an ganz vielen Menschen in diesem Land, angefangen von unserem Obersten Jörg Diebe, bis
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an lieber Jörg. Großartige Arbeit. Wir haben ein gutes Präsidium in Berlin. Wir haben ganz viele tolle, engagierte Kammerpräsidenten. Wir haben ganz tolle Kreishandwerkerschaften. Bis hin in die kleinste Innung nach Oberammergau, sei es mir vorziehen, haben wir die besten Leute im Handwerk, die sich echt jeden Tag einbringen. Trotzdem verändert sich gerade so viel. Wir werden weniger. Und wir verlieren an Einfluss, wenn wir nicht aufpassen, jetzt Dinge zu ändern. Und mit ändern meine ich jetzt nicht sofort alles über den Haufen schmeißen, was sich über Jahrzehnte bewährt hat, sondern zusammenkommen. Erst einmal müssen wir zusammenkommen und eine neue Diskussion führen mit den jungen Handwerkern, die ja auch zum Glück in vielen Bereichen noch zahlreich nachkommen. Und denen die Frage stellen, wie seht ihr euch im Jahr 2040 vertreten? Alles, was wir tun im Ehrenamt, all diese vielen Stunden und Tage, die wir verbringen, tun wir am Ende für die Betriebe und für deren Mitarbeiter. Immer wieder ist unsere Aufgabe, sich zurückzunehmen, auch als oberster Präsident, sich zurückzunehmen und zu sagen, was braucht der letzte kleine Betrieb mit seinen Mitarbeitern, was ist für den wichtig? Und dann komme ich schnell zu der Frage, spreche ich noch für alle und vertrete ich den noch ausreichen. Ich würde sagen, ja, in vielen Bereichen tue ich das, aber eben nicht mehr überall. Und weil sich eben so viel verändert, müssen wir einfach überlegen, wie sieht das Handwerk organisatorisch und strukturell im Jahr 2040 aus?
Jetzt hast du schon so viele Sachen gesagt. Ich muss da jetzt mal peu à peu abarbeiten. Du hast eben gesagt, wir spüren Druck. Andere Wirtschaftszweige sagen, wir machen das richtig gut. Die gucken auf uns. Und du sagst, wir werden weniger. Warum werden wir weniger, wenn wir es so gut machen?
Gut, wir werden weniger, weil wir es vielleicht nicht schaffen, unsere Attraktivität genügend darzustellen. Da kommen wir natürlich ganz schnell zu dem Bereich Fachkräftemangel. Betriebsübergaben in Bremen gerade ein Riesenthema. Wir haben unglaublich viele Betriebsübergaben vor der Brust, Betriebe, die keine Nachfolger haben. Und wir schaffen es einfach nicht, diesen Durchbruch zu kriegen, uns noch mehr wahrnehmbar zu machen für die Gesamtgesellschaft.
Wer ist uns?
Ja, wir, also ich spreche alle uns Handwerker an. Also, okay. Wenn ich von uns rede, meine ich immer alle Handwerker. Und ich mache keine Ausnahme, ob das, wie gesagt, aus der Innung kommt, aus der Kreishandwerker oder aus der Kammerwelt. Handwerker, wir sind eine Familie und das merkt man auch. Darum beneiden uns andere. Wir schaffen es in vielen Bereichen ja auch mit einer Stimme zu sprechen, politisch unglaublich Einfluss zu nehmen. Und das, also ich habe viel mit IHKs hier in Bremen zu tun, weil wir auch da wieder diese besondere Nähe haben. Und da sind natürlich auch viele einzelne Gruppen, die uns einfach auch bewundern, die sagen, die Möglichkeiten, die das Handwerk hat, die möchten wir auch mal haben. Meine Sorge ist ja, das zu erhalten und zusammenzukommen. Wir merken hier in Bremen stark, dass sich zum Beispiel die Innungslandschaft verändert. Innungen werden immer kleiner. Junge Unternehmen, die sich jetzt selbstständig machen oder den Betrieb übernehmen, die sind nicht mehr unbedingt bereit, in die Innung zu gehen. In der Handwerkskammer muss ich sein, da ist Pflichtmitgliedschaft angesagt. Aber in der Innung ist eine freiwillige Sache. So, und wir schaffen es erstmal nicht, diese Innung so aufzustellen, dass sie auch von allen, von jungen Menschen angenommen werden. So, und das macht mir sehr viel Sorgen, weil alles, was in Kammerlandschaften sich abspielt, ist irgendwann mal in einer Innung entstanden. Also angefangen über die Strukturen angefangen und bis hin zu den Personen, die am Ende dann in den Kammern das Sagen haben. Deswegen müssen wir aufpassen, dass uns dieser Unterbau, dass wir den gut aufstellen. Mhm. Und vielleicht ist eine Innung im Jahr 2026 auch so, wie wir sie heute führen, in vielen Bereichen gar nicht mehr zeitgemäß. Ich merke, dass hier in Bremen die Innungen, die aktiv sind, die was machen, das hängt oft ja auch an den Personen.
Ja, total.
Die haben auch einen Zuspruch. Die wachsen auch teilweise noch, wenn auch im überschaubaren Raum. Aber es gibt eben auch ganz viele Innungen, die sind einfach nur noch auf dem Papier da. Und wenn ich dann am Ende eine Innung mit 3, 4, 5 Mitgliedsbetrieben habe, dann verliere ich nicht nur, verliere ich an Einfluss, aber ich verliere auch an Durchschlagskraft. Und wir brauchen starke Verbände, auch auf Arbeitgeberseite. Wir brauchen da starke Gruppen. Und deswegen sind wir, ist mein Ansatz, anders als der mal vor Jahren diskutiert worden ist, dass wir vielleicht mehr von oben Ideen entwickeln müssen. Dass wir also nicht von unten warten, dass von unten was nachkommt, sondern von oben nichts vorgeben, also keine Vorschriften machen, sondern Ideen quasi entwickeln, wie eine neue Landschaft in Deutschland aussehen kann.
Hast du da schon eine Idee?
Nein, also ich bin nicht derjenige, der jetzt das Patentrezept in der Tasche hätte, aber ich würde gerne mit dran arbeiten, ich würde gerne mitentwickeln, diese Strukturen neu aufzustellen. Das setzt natürlich unglaublich viel Kraft und auch unglaublich viel Mut voraus, weil in vielen Bereichen in Deutschland natürlich vieles richtig gut auch funktioniert. Und ich möchte auch keinen in irgendeine Ecke drängen und sagen, ihr macht das nicht gut. Nein, ich möchte einfach eine Diskussion, weil in vielen Bereichen es eben nicht mehr gut läuft. Mhm. Und das wird immer offensichtlicher in diesen Tagen. Ich kann heute durch die neue Welt, durch die mediale oder und auch durch die digitale Welt vor allen Dingen, alle Informationen in Sekundenschnelle mir überall her besorgen. Das konnte ich vor wenigen Jahren noch nicht. Ich brauche heute nicht unbedingt mehr eine Erinnerung, die mir die Informationen liefert. Ich kann heute alles per Knopfdruck kriegen. Und alleine aus diesem Wissen verändert sich natürlich eine Organisation. Und da möchte ich mit dran arbeiten. Und vielleicht brauchen wir manchmal auch nur Kleinigkeiten. Es geht nicht darum, jetzt die großen Dinge alle umzuschmeißen. Manchmal sind es vielleicht auch nur Kleinigkeiten, die helfen würden. Also ich möchte zum Beispiel mit jungen Meistern noch mehr ins Gespräch kommen und die mehr fordern und sagen, Leute, wie wollt ihr euch als Interessenclub modern aufstellen? Mhm. Und ich führe solche Gespräche hier in Bremen, aber wie gesagt, Bremen ist ein überschaubarer Raum, da hat man schnell alle Protagonisten durch. Wir brauchen dies bundesweit, diese Diskussion. Ja.
Ich habe ganz viele Fragen in meinem Kopf und tatsächlich eine ganz kritische sogar. Strukturen sind ja gewachsen, die haben sich etabliert, weil es funktioniert. Jetzt sagst du, wir müssten das Ganze eigentlich bundesweit mal neu denken. Meinst du denn, dass die Strukturen auch so gebaut sind, dass sie in der Lage sind, neu zu denken und vor allem auch in der Lage sind, Veränderung anzunehmen?
Absolut. Ich glaube das. Ich glaube, das ist nur eine Frage, wie wir uns auch als Innung präsentieren. Ich habe eben schon gesagt, es gibt auch ganz viele erfolgreiche Dinge, die das auch gut machen. Aber es gibt eben auch ganz viele, die das eben nicht hinkriegen. Und es gibt heute nicht mehr die Bereitschaft in der Gesellschaft, sich fest an einem Club, sag ich mal, zu binden.
Ja.
Wir merken das beim Sport.
Ja.
Sportvereine suchen alle händeringend also Betreuer, Sportleiter. Wir merken das in den Kirchen. Die Kirchen in Deutschland werden immer kleiner. Haben sie überhaupt noch einen Anspruch? Sind sie noch überhaupt noch Volkskirchen? Können sie noch für alle sprechen? Wir merken das in so vielen Bereichen, dass die Bereitschaft nicht mehr da ist, sich langfristig oder mittelfristig zu binden. Kurse laufen gut, das sagen mir auch die Sportvereine. Wenn ich einen 10-Mal-Kurs anbiete, ist ja schnell ausgebucht. Aber eine feste Mitgliedschaft in einem Verein kaum noch machbar, in vielen Bereichen natürlich.
Das heißt, du denkst in die Richtung, dass eine Innung auch nicht eine feste, ich nenne es mal Mitgliedschaft ist, sondern dass wir hier vielleicht eher so wie, ich nehme mir das, weil ich das jetzt brauche, weil ja auch Betriebe unterschiedlich sind, unterschiedliche Dinge auch einfordern. Oder in welche Richtung kann man das denken?
Also ich glaube, also gerade wenn man jetzt im fachlichen Bereich bleibt, man braucht diesen Austausch. Ich glaube, es ist wichtiger noch denn je, dass man sich auch, dass man zusammenkommt über neue Probleme oder über neue Techniken spricht. Nur die Art und Weise, wie wir das in einigen Bereichen machen, halte ich für überholt. Also wir müssen da überlegen, das ist natürlich eine Frage auch der einzelnen Verbände, der einzelnen Innung letztendlich, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich neue Formate, die auch ansprechend sind für neue Gruppen, die wir brauchen? Also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, wir sind aktuell eine starke Stimme und die müssen wir jetzt verteidigen. Die müssen wir so aufstellen, dass sie auch in den nächsten Jahren tragfähig ist, weil es sich so viel verändert.
Du hast vorhin noch einmal gesagt, es liegt natürlich an den Personen, die sowas nach vorne bringen. Das heißt, man könnte ja auch hier tatsächlich gucken, okay, wo geht es nicht nach vorne? Liegt es da vielleicht an einer Person? Auch da werden ja Strukturen hinterfragt. Ne? Jemand, der da vielleicht lange diesen Posten besetzt, lange dabei ist, hat dann vielleicht nicht so viel Lust auf Veränderung oder dass das Ganze überhaupt in Frage gestellt wird. Meinst du, dass man mit so einer grundlegenden Frage vielleicht sogar Menschen auch dann angreift, ohne es zu wollen?
Das ist die Gefahr. Das ist sicherlich die Gefahr, dass man Menschen dazu nahe kommt. Ich sag mal, ein gestandener Obermeister, der so viele Jahre seinen Posten gut macht, der sein Umfeld gut aufgestellt hat. Es geht nicht darum, den zu verdrängen. Aber es geht schon darum, auch die einzelnen Gruppen zu fordern und zu sagen, Leute, seid ihr noch auf dem richtigen Weg? Ich glaube, man braucht eine gute Mischung, wie in allen. Es ist immer eine Mischung, das gilt übrigens auch für Betriebe, eine Mischung aus erfahrenen Leuten und jungen Leuten mit frischen Ideen. Das ist wichtig, dass man sich auch gegenseitig bereichert. Das gilt für die Gesellschaft insgesamt sowieso. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht immer spalten lassen in einzelne Gruppen. Hatte ich gestern Abend gerade so eine heiße Diskussion. Also insofern glaube ich, man muss, es geht nicht darum, also ich möchte keinen und auch den langjährigsten Obermeister nicht verdrängen aus seinem Amt. Es geht nicht um Ämter. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie jemanden vertreiben wollen, sondern wir wollen die Sache gut aufstellen für die Betriebe und die Mitarbeiter. Und da müssen wir mal frei denken, frei von Eitelkeiten, sondern einfach frei denken, wo geht die Reise in den nächsten Jahren hin. Es ist nicht nur eine Frage im Handwerk, aber im Handwerk ist sie besonders, weil wir so gut sind, weil wir auch so stark sind. Und das haben wir eben auch diesen langjährigen Leuten zu verdanken. Das gehöre ich übrigens auch zu. Ich bin auch schon ewig und 3 Tage in all diesen Ämtern. Aber ich stelle mich auch immer wieder, ich versuche auch immer mich selber immer jeden Tag zu hinterfragen, ist eigentlich richtig, was ich mache? Und komme manchmal auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Manchmal ändere ich auch Ergebnisse mitten in einem Gespräch. Und das erwarte ich auch. Wir haben alle nicht die Patentlösung. Wir müssen uns auch immer bereit sein, selber auch zu hinterfragen. Mhm. Aber es geht nochmal, es geht nicht darum, irgendwelche Leute, denen die Ämter wegzunehmen, um Gottes Willen. Wir brauchen jeden im Handwerk.
Fast schon Parodie, weil also bei Ehrenamt ist ja, wer nicht schnell genug auf den Boden geguckt hat, ist gewählt. Ne? Also da hat sich ja leider hinentwickelt. Das ist beim Sport ist das so, wer macht den Gruppenleiter in der Schule, Elternpflegschaft und so ist es natürlich auch bei Sitzungen in den Kammern, Innungen, was auch immer. Wer nicht schnell genug auf den Boden guckt, ist gewählt. Von daher, also Ämter wegnehmen geht ja schon mal auch gar nicht. Ne? So. Mhm. Was macht ihr bei euch in der Kammer, um dieses Thema anzugehen? Man kann natürlich das Ganze immer groß denken und sagen, man müsste das bundesweit machen, aber man kann natürlich auch anfangen in der Kammer, wo so dein Einzugsbereich ist. Und du hast jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal gesagt, das ist klein, du hast schnell alle durch. Das heißt, man spürt auch schnell, okay, was kann man verändern? Also je kleiner ein Betrieb ist, desto schneller spürst du Veränderungen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei einer Kammer ähnlich ist. Was macht ihr da gerade?
Wir versuchen alle, also die unterschiedlichsten Formate. Wir bauen gerade hier so ein Netzwerk für junge Meister oder junge Betriebsinhaber auf.
Sind das die Handwerksjunioren?
Das sind die Handwerksjunioren, genau. Wo wir jetzt gerade aktuell in dieser Woche einen totalen Neustart gemacht haben, weil viele Dinge in den letzten Jahren, die versucht worden sind, auch von mir, nicht immer funktioniert haben. Aber wir haben jetzt, glaube ich, eine gute Gruppe zusammen. Und da hoffe ich, dass sich was entwickelt. Aber ich sage auch, ich gehe auch da neue Wege. Ich suche da bewusst zum Beispiel die Nähe zu der IHK hier in Bremen. Ja. Die IHK ist in Bremen eine sehr starke Handelskammer, die auch diese Wirtschaftsjunioren hat, die ausgesprochen gut funktionieren. Das hat natürlich auch eine Begründung, weil da eben unterschiedliche Branchen auch zusammen Geschäfte machen, muss man klar sagen. Das ist bei Handwerker schon ein Stück weit anders. Aber ich versuche eine Nähe auch zwischen diesen beiden Gruppen jetzt herzustellen. Das ist natürlich schon auch was ganz Neues, weil wir ein bisschen noch unsere Handwerkspfade da verlassen. Also ich will keine Fusion mit der IHK, um das auch gleich deutlich zu sagen. Aber ich will zumindest eine größere Nähe hier in der Stadt schaffen. Ich glaube, mein Hamburger Kollege macht das auch ähnlich. Und das ist auch, denke ich, für einen Stadtstaat auch der richtige Weg. Ich kann nicht jetzt für die großen Flächenstaaten in diesem Land sprechen. Ich glaube, da sind wieder andere Rezepte gefragt. Aber man muss viel ausprobieren. Und das ist mein Appell auch an andere Kammern an dieser Stelle. Probiert neue Formate aus, auch was Veranstaltungen angeht. Und seid nicht enttäuscht, wenn mal Dinge nicht funktionieren. Ich habe auch schon hier Runden gehabt, da waren beim ersten Mal 50 Leute, was für Bremen schon viel ist. Und beim nächsten Mal waren dann nur noch 5 da. Und dann habe ich das wieder abgestellt. Aber wir müssen neue Dinge ausprobieren. Die alten Rezepte werden in wenigen Jahren nicht mehr funktionieren. Mhm. Und das ist mein mahnender Zeigefinger, ohne dass ich irgendjemanden da nochmal an Pranger stellen will. Wir sind gut. Also das ist mir auch immer wichtig zu sagen. Und da bin ich auch fest von überzeugt.
Kannst du mal ganz konkret sagen, was so andere Wirtschaftszweige gut finden, was wir im Handwerk machen?
Ja, also erstmal natürlich unsere auffallende Nähe auch zur Politik bis hin in die ganz hohe Politik. Und unsere Vernetzung findet schon statt. Sehr viel Aufmerksamkeit findet die Image-Kampagne, die wir hier in Bremen am Anfang sehr heiß diskutiert haben, weil nicht alle waren bereit, auch Geld dafür locker zu machen. Heute, nach so vielen Jahren, ich glaube 12 Jahren oder wie lange gibt's die Kampagne, ist das überhaupt kein Thema mehr, weil alle wissen, was das für uns für ein Fund ist. Also großes Lob nach Berlin, diese Image-Kampagne müssen wir erhalten, auch wenn es für den Betrieb auch am Ende teuer ist. Es ist unser einziges Signal, was man auch mal in andere Gesellschaftsformen und Gruppen reinkriegt. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, auch die Art und Weise, wie die geführt wird, immer wieder ändernde Formate, neue Slogans, neue Vorgehensweise. Vielleicht noch ein bisschen mehr über die sozialen Medien würde ich mir schon wünschen, weil da spielt sich ja heute nun mal die Welt ab. Also ganz große Klasse, dass wir das haben. Werde ich übrigens oft von anderen auch auf Wirtschaftsbereichen angesprochen, die sagen, Mensch, da habt ihr was Gutes gemacht, Handwerker. Und ich glaube, da beneiden uns schon sehr, sehr viele von. Und wie gesagt, wir sind auf höchster Ebene, nicht nur durch Jürg Dietrich, sondern auch durch seinen Stab da oben, überall gut vertreten. Und da müssen wir drum kämpfen, das müssen wir erhalten. Und dafür müssen wir auch den Unterbau stärken. Und das ist eine Aufgabe, die jetzt vor uns liegt.
Ja, spannend. Also es gibt immer was zu tun. Und du hast eben im Vorgespräch auch gesagt, Veränderung tut ja auch immer weh. Das ist auch immer unbequem. Und stelle ich so fest in der Gesellschaft, etwas, was ganz unabhängig vom Handwerk, die wenigsten wollen eigentlich ihr Leben unbequem gestalten. Die wollen es lieber bequem haben. Was glaubst du, ab welchem Punkt haben wir, ich nenne es sogar mal tatsächlich verpasst, anzupassen an das, was wir jetzt haben, was wir jetzt brauchen? Kannst du das in Jahre zurücksortieren?
Ich glaube, das wäre jetzt vermessen, da unten zu. Ja, also die Entwicklung von kleiner werdenden Strukturen auch oder sich verändernden Strukturen, die ist schon bestimmt 20 Jahre alt, wenn nicht noch länger. Es
Ja, so
gab ja
hätte
auch
ich auch
vor
geschätzt.
ja, es gab auch vor vielen Jahren schon mal einen Ansatz, über dieses Thema zu gehen, aber es ist natürlich schwierig. Ich finde nur, wir haben in den letzten Jahren, in der Nach-Corona-Zeit, da spricht man ja so gerne drüber, schon mehr eine größere Dynamik, weil der Druck aufs Handwerk insgesamt natürlich auch viel, viel größer ist. Also die Herausforderungen für die Betriebe sind heute wirklich immens. Also wenn man, wie gesagt, wieder mit dem Thema Fachkräftemangel kommt, eine verändernde Kundenstruktur, jetzt eine verändernde, im Moment eine leichte Abschwächung auch in der Wirtschaft. Also die Herausforderungen sind wirklich riesengroß geworden. Und da zieht man sich oft noch mehr auf seine eigenen Probleme, auf seine eigene Firma zurück und verlässt so ein bisschen das große die große Handwerkswelt. Und das stelle ich schon auch in vielen Bereichen fest. Also Leute, die sich früher viel eingebracht haben, haben jetzt gar keine Zeit mehr. Die müssen sich um ihre eigenen Dinge kümmern. Und deswegen sehe ich mit Sorge auch in den nächsten Jahren, weil ich sehe im Moment nicht, wo sich das wieder verändern kann. Es gibt, wie gesagt, bundesweit nur wenige Innungen, auch die wachsen im Moment. Und das sind nur ganz, ganz wenige. Und deswegen, wie gesagt, müssen wir dann neu anfangen, will ich nicht sagen, aber eine neue Diskussion erstmal kriegen, eine neue Diskussionskultur.
Ich kenne tatsächlich auch Innungen, die auch schon auf mich zugekommen sind, die Geschäftsführer dann zum Beispiel, und die gesagt haben, wir überlegen, ob dieses ganze System überhaupt noch Sinn macht. Ne, so, und haben dann Gedanken dazu eingesammelt, die befragen ihre Innungsmitglieder. Und das ist ja auch ein sehr großes Feld, ne? Der eine, also ich glaube, da guckt auch jeder so ein bisschen auf sich, was du gerade gesagt hast, sind alle mit sich beschäftigt und da natürlich alle einen Topf zu werfen. Das Alter ist unterschiedlich, junge Leute brauchen vielleicht was
Natürlich.
anderes als ältere Leute. Wie kriegt man das zusammen, dass man da einen Konsens draus schafft, der das ganze Ding einmal neu diskutiert, wie du gesagt hast, und dann vielleicht sogar dementsprechend anpasst?
Ja, also ich glaube, wird am Ende auch erstmal eine Auswertung bedürfen. Man braucht quasi eine Liste, all die Dinge, die gut laufen, die ja hier aktuell auch wirklich gut laufen, und die Dinge, die eben zurückgehend sind oder die nicht mehr funktionieren. Und da muss man am Ende genau abwägen, sind wir im deutschen Handwerk richtig aufgestellt? Und ich glaube, man wird ganz viele Pluspunkte ganz schnell haben wir eben alle schon genannt. Aber man wird auch zunehmend einige Minuspunkte haben. Und
Kannst
da
du
muss
sowas
man,
benennen?
und ja, da muss man schon, ja, man muss schon gucken, gibt vielleicht andere Formen. Manchmal sind es, wie gesagt, nur Kleinigkeiten, die man ändern muss. Muss eine Innung heute noch Innung heißen? Brauche ich neue Namen? Brauche ich neues Marketing? Muss ich mich anders aufstellen, mit weniger Regelmäßigkeit? Muss ich bestimmte Systeme noch am Laufen halten oder kann ich darauf verzichten? Also, welche Bereiche muss ich stärken und welche Bereiche kann ich vielleicht auch ein Stück weit zurücknehmen? Und das muss eine ehrliche Diskussion sein. Es muss eine ehrliche Bestandsaufnahme erstmal sein. Und dann glaube ich, und vor allem, man muss alle mitnehmen. Es muss von vornherein klar sein, wir wollen hier niemanden auf die Füße treten. Wir wollen hier keinen verdrängen, aber wir müssen ehrlich miteinander diskutieren. Und das ist nicht nur eine Aufgabe vom ZDH, aber es ist auch eine Aufgabe von oben, aber es ist in erster Linie eine Aufgabe in den einzelnen Regionen im Land. Also wir haben in Bremen zum Beispiel nicht die Möglichkeit, groß zu fusionieren. Wir haben ja, die Kammerbezirke sind klar. Wenn ich jetzt hier eine kleinere Einheit habe, ohne jetzt eine Gruppe zu nennen, eine kleinere Einheit hat, dann kann ich mit Bremerhaven nochmal sprechen und kann mit denen was zusammengestalten. Ich kann aber nicht nach Niedersachsen gehen oder nach Bayern oder nach Baden-Württemberg und sagen, schließt ihr euch mal jetzt zusammen. Das geht manchmal schon, aber in den meisten Fällen geht das eben nicht, weil wir eben auch diese Strukturen, diese Grenzen haben. Auch darüber müssen wir neu nachdenken. Müssen wir nicht nur in unserem Bezirk denken, sondern müssen wir wirklich mal denken, was ist denn für das Gewerk jetzt das Beste? Was ist denn das Wichtigste? Wo ist die beste Ausbildung? Wo sind die besten Ausbildungszentren? Und wir haben tolle in Deutschland. Also
Ja,
ich
absolut.
guck mir liebend gerne unsere Bildungszentren an. Bewundere, ohne jetzt Namen zu nennen, einige Kollegen
Doch, ich würde gerne Namen hören. Ich würde auch
also
einen Namen
einige
hören.
Kollegen im Osten, die echt gut unterwegs sind, im Süden natürlich, im Westen, Aber auch im Norden.
Aachen, hast du dir Aachen mal angeguckt?
Auch im Norden.
Grüße gehen raus an Marco Herbert.
Genau, genau. Schöne Grüße nach Aachen, natürlich. Aber es gibt auch im Norden ganz, ganz starke. Es gibt, also das manchmal auch in strukturschwachen Regionen kommt man in einen Bildungszentrum, wo ich sage, boah, klasse, was Sie hier auf die Beine stellen. Trotzdem, auch das wird eine Diskussion sein, werden wir uns im Jahr 2040 das alles noch erlauben können? Müssen wir nicht jetzt schon gucken, wo sind Strukturen, die wir zusammenlegen müssen, auch in diesen Bereichen? Aber wichtig ist, dass wir unsere Bildung, Ausbildung, vor allem die Grundausbildung stärken. Und die Guten, die müssen auch noch mehr unterstützt werden. Und vielleicht gibt es auch Bereiche, die nicht mehr funktionieren. Und da muss man auch mutig sein und sagen, das legen wir zusammen. Passiert ja in einigen Bereichen auch schon. Aber warum ich das alles erzähle, in Bremen haben wir eben nur bedenkte Möglichkeiten. Und deswegen wieder zum Anfang zurück, wir merken Entwicklungen schneller als im Bund, weil wir eben so klein sind. Und wir merken das wirklich und oftmals überträgt sich das denn. Und ich höre denn von Kollegen aus Niedersachsen oder aus Bayern, das versetzt ein halbes Jahr später oder ein paar Jahre später vielmehr. Ja. Also insofern treibt mich dieses Thema unglaublich um.
Gibt es denn da ein Austauschformat unter den Innungen und den Köpfen der Innungen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es wird viel versucht, auch auf Ebene der Kreishandwerkerschaften, die ja auch gerade stark fusionieren, bundesweit ja auch ein Thema. Ich glaube schon, dass es einen Austausch gibt. Es gibt nirgendwo, du hast mir ja vorhin auch, Katrin, die Frage gestellt, dann sag mir mal eine Lösung, die gibt es nirgendwo. Die gibt es, also ich habe sie noch nicht gehört. Aber ich glaube, es gibt zunehmend auch viele Menschen aus dem Hauptamt, aber auch aus dem Ehrenamt, die bereit sind zu sagen, wir müssen da mal ran. Wir müssen da auch mal ran und wir müssen da auch was verändern. Und das nehme ich erstmal wohlwollend wahr, aber es fehlt noch immer der Drive in der Sache, weil man will natürlich am Ende auch Erfolg haben und man will auch weiterkommen mit dem Thema und deswegen treibt es mich um.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich mal so einen Topf an Menschen, die sagen, ich habe Bock auf dem Thema mal rumzukauen, mal gucken, was passiert, die man bundesweit sogar vielleicht miteinander vernetzt. Da habe ich keine Ahnung, wie man sowas machen könnte. Vielleicht hast du eine Idee, vielleicht müsste das sogar über eine Kampagne funktionieren, über den CTH, dass man da wirklich sagt, okay, wir stellen jetzt einfach mal so ein Pilot, wie nennt man das denn, Pilotgruppe zusammen, die aus verschiedenen Bundesländern, verschiedene Kammern ihre Ideen dazu beitragen. Was nachher rauskommt, ist ja auch, steht auf einem anderen Blatt Papier. Selbst wenn man nachher sagt, okay, das, was wir haben, ist eigentlich cool so, dann ist es auch, muss es auch in Ordnung sein. Mir fehlt immer so ein bisschen dieser Mut, auch mal kleine Dinge schneller umzusetzen. Es wird immer so nach so großen Lösungen, große Konzepte werden immer gemacht. Aber mal so kleinere Dinge auszuprobieren und dann, wie du es auch gesagt hast, zu verstehen, okay, hat nicht funktioniert, nehmen wir wieder zurück, probieren wir was anderes aus. Ja, das würde mir gefallen.
Ja, ich glaube, dass viele, Katrin, ich glaube, viele Dinge passieren im Verborgenen, die schon versucht werden.
Schade drum, oder?
Ja, schade. Ja, schade drum, genau. Das würde, glaube ich, dem Gesamthandwerk auch immer wieder neue Impulse, neue Ideen geben, weil man, keiner hat ja für alles auch die Lösung. Ich glaube, wir müssen da noch transparenter werden, wie das auch immer aussehen kann. Aber ich glaube, dass da schon auch viel versucht wird. Ja, also ich glaube, man muss, wie gesagt, viel mit jungen Handwerkern ins Gespräch kommen. Das ist wichtig. Erstmal fragen, wo sind eure Bedarfe? Wo seht ihr euch? Wo seht ihr euch in dieser Handwerkswelt gut vertreten? Wie stellt ihr euch das vor? Und man muss auch vielleicht auch über die Image-Kampagne, vielleicht ist das nochmal eine Idee, auch nochmal das Ehrenamt immer wieder auch hervorheben. Also ich bin jemand, der auch ja über viele Jahre in seiner Welt im Betrieb gefangen war und bin dann in dieses Ehrenamt aufgebrochen und muss sagen, ich liebe das. Heute mache ich ja fast mehr Ehrenamt als noch Betrieb. Und ja, das ist so. Aber ich lebe das, weil ich auch merke, man kommt mit so vielen Menschen zusammen. Man kriegt so viel Input und so viele neue Ideen. Und was ich eigentlich damit sagen will, was Ehrenamt auch für die persönliche Entwicklung von Menschen machen kann, das erlebe ich schon in Prüfungsausschüssen, wie ich Leute da erlebe als Vorsitzenden manchmal, die ich noch kenne, wie sie ganz anders unterwegs waren und wie sie da aufblühen und wie sie sich da entwickeln und wie sie auch dann wieder, wie du Katrin, wie du sagst, kleine Ideen da einbringen und die auch verändern. Mhm. Was aber keiner merkt im Grunde genommen, weil es eben intern bleibt. Mhm. So, also ich, was ich sagen will, Ehrenamt ist so ein Fund in Deutschland, so viel in Strukturen in Deutschland, wenn man an Feuerwehr, an Sportvereine, ja, an Hospize denkt, an Kirchenarbeit, alles Ehrenamt. So, und im Handwerk besonders, weil wir uns selbst verwalten. Wir sind selber eine Kraft aus uns selbst heraus. Mhm. Das ist ein Fund, worum uns ganz viele beneiden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genauso wie wir um Fachkräfte kämpfen, auch um Ehrenamt kämpfen. Also auch vielleicht in der Kampagne oder in anderen Medien immer wieder die Bedeutung von Ehrenamt herausstellen. Ich mache das in jeder Meisterfeier, ich habe nächste Woche, glaube ich, 5 Freisprechungen vor mir. Und da erzähle ich immer wieder dasselbe. Leute, kommt auch da ins Ehrenamt früh, fangt damit an. Das ist für eure persönliche Entwicklung so wichtig. Und heutzutage mal über den Tellerrand zu gucken und mit anderen, mit völlig anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, das schaffe ich nicht, wenn ich nur in meinem Beruf bleibe. Ich muss dann ins Ehrenamt zum Beispiel.
Weißt du, was ich glaube, warum wir da so eine Schwierigkeit haben, Leute überhaupt reinzukriegen? Ich bin selber erste Vorsitzende im Förderverein bei uns an der Schule und auch wir haben Schwierigkeiten, die Leute da reinzukriegen, weil die Rückmeldung kriege ich immer wieder, die Leute nicht wissen, auf was sie sich einlassen. Wie viele Stunden muss ich da jetzt wirklich investieren? Verbrenne ich mir da sogar vielleicht selber mein Ansehen, weil ich da mit irgendjemandem diskutiere? Nicht jeder kann nicht auf Beziehungsebene diskutieren, sondern nur auf Sachebene. Und ich glaube, da verbrennen sich viele oder haben Angst, sich zu verbrennen. Ich habe zum Beispiel bei mir im Förderverein, wir hatten auch jetzt in den letzten 2 Jahren mehrere Stellen zu besetzen. Ich nenne es mal einfach so. Ich habe Stellenanzeigen geschrieben.
Ja,
die dann,
ja.
Ne, so.
Das habe ich schon mal gehört.
Ganz klar formuliert, wie viel Zeit ist das, was ist dein Aufgabenbereich? Und die Dinger sind rausgegangen über unser Kommunikationskanal und war nach einer halben Stunde, hatte ich jemanden. Also das, wo man früher ne, wirklich viel Klinken putzen musste. Und vielleicht brauchen wir mehr Klarheit in, was ist dieses Ehrenamt? Was bringt dieser Posten hier mit? Also wie viel Zeit muss ich investieren? Wo habe ich Wirkungskreis? Was ist hinten raus möglich? Weil Ehrenamt klingt immer wie so eine Glocke nur.
Genau. Katrin, wichtig ist aber auch, dass zum Beispiel du als Ehrenamtsträgerin oder ich oder andere Leute das auch gut darstellen. Also wenn man kann ja sagen, Ehrenamt, oh, wir sitzen jetzt in Sitzungen, also die Kammerpräsidenten wissen das, wir haben manchmal Sitzungen, die sind schwierig, die sind richtig schwierig und da fragt man sich am Ende nach 5 Stunden oder also wir haben echt manchmal endlose Sitzungen und da fragt man sich schon, was mache ich hier eigentlich? So, wenn man ehrlich ist, weiß man das. Trotzdem, wenn wir das nach außen sagen, oh, das ist so viel Arbeit und so viel, man muss so viel Diskussion, so viel von sich selber auch hergeben, dann kriegen wir da keinen mehr fürs Ehrenamt. Nein, absolut. Wir müssen auch die positiven Aspekte nach vorne. Was bringt mir ein Ehrenamt? Und ich sage immer wieder, Leute, kommt ins Ehrenamt, das bringt euch so viel. Und es gibt genau wie in Betrieben Erfolgsgeschichten, gibt es die auch im Ehrenamt. Also wirkliche Erfolgsgeschichten, wo Leute sich unglaublich entwickelt, ja. Und das ist, Katrin, unsere Aufgabe, als wenn man so ein Ehrenamt hat, das positiv darzustellen.
Total.
Kommt her, ja, wenn auch da mal Eltern sind, die da abends rummeckern, alles besser wissen. Trotzdem, es geht hier um die Sache, um unsere Kinder, natürlich besonders Thema. Die müssen vorankommen. Und deswegen ist das so wichtig, dass es Leute gibt wie dich und auch die 1000 Millionen anderen hier in Deutschland, die Ehrenamt machen. Ne?
Ja, und also ich glaube auch, dass tatsächlich also Menschen dabei wirken. Ne? Also das, wie du es gerade gesagt hast, wie man so eine Sitzung macht, auch da ist ja, wie offen ist man in dieser Sitzung für neue Ideen? Auch da habe ich die übelsten Geschichten in meiner aktiven Steinmetzzeit erlebt. Ich gesagt habe, okay, also neue Ideen sind nicht willkommen, dann behalte ich sie für mich. Ne? So. Und ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie man das nach außen trägt und Leute reinholt, einbindet, nicht einbindet, dementsprechend auch für Empfehlungen sorgt. Also ist jemand da zum Beispiel, du sagst, das bringt ganz viel, ne, weil man sich persönlich so entwickelt, Verantwortung übernimmt und das trägt sich natürlich weiter. Dann sagt man, pass mal auf, ich habe das gemacht, ich wusste auch nicht, worauf ich mich einlasse, aber komm doch mal mit. Und so nährt sich das natürlich auch. Funktioniert aber nur, wenn es auf nährreichen Boden fällt, so wie du beschrieben hast, eine Sitzung, wo dir nicht die Füße einschlafen und denkst, mein Gott, Lebenszeit, was hätte ich in der Zeit alles machen können?
So ist es, genau. Ja, ja auch das, auch natürlich auch die Art und Weise, wie wir heute miteinander Dinge besprechen, wie wir kommunizieren, wie wir so Sitzungen, wie wir Veranstaltungen durchführen, das ist natürlich auch, das hat auch eine Außenwirkung. Und du hast eine ganz wichtige Sache eben gesagt, also ich habe selber auch schon Leute verschreckt, durch meine Sitzung. Ich war 20 Jahre Obermeister, der Maler und Lackierer. Und muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch da auch Fehler gemacht. Ich habe dann auch junge Leute versucht herzuholen und bin dann aber im Grunde genommen bei den alten Themen immer hängen geblieben. Und dann sind die dreimal gekommen und dann haben die gesagt, du weißt, das ist doch nichts für mich. Und hinterher habe ich überlegt, ja, warum denn eigentlich nicht? Das sind alles fähige Leute. Nein, man muss dann auch zulassen, das gilt vor allem für die Älteren, du bist dann natürlich raus, also meine Generation muss auch bereit sein, auch wenn sie das manchmal noch so krude Ideen hält, trotzdem bereit sein zu sagen, nein, das probieren wir jetzt mal aus und wir ändern das jetzt mal. Mhm. So, und das gilt ganz viel. Also man muss auch das attraktiv darstellen. Also auch Ehrenamt, wie gesagt, ist kein Selbstläufer, nur weil alle die gleichen Interessen haben, kommen sie. Nein, nein, ich muss auch um jeden Ehrenamtsträger kämpfen. Mhm. Deswegen ist mir auch diese Strukturdebatte ein Stück weit auch schwierig, weil ich eben keinen verschrecken will. Es geht mir nicht, Leute darum zu vertreiben. Wir brauchen jeden, ja, den Erfahrenen genauso, ja, wie den Jungen.
Am liebsten zu viele als zu wenig.
Am liebsten zu viele als zu wenig. Aber wie gesagt, es verändert sich. Es verändert sich schon. Und ich habe auch mit jungen Leuten hier zu sprechen. Wieso? Also wir machen hier ständig zum Beispiel Betriebsbesuche. Ständig sind wir unterwegs. Mein junger Geschäftsführer und ich haben uns vorgenommen, jeden Monat ein paar Betriebe zu besuchen. Also sind also immer unterwegs. Und dann immer kommt man auch über die Organisation. Erste Frage, seid ihr in Erinnerung? Ja, sagen einige, andere sagen, nee, habe ich nichts mit zu tun, ich muss ja bei euch einzahlen, das reicht mir schon. Da merkt man dann schon sofort die Barriere und dann kommt man ins Gespräch und plötzlich haben die dann ganz viele tolle Ideen und da frage ich mich manchmal, Leute, das müsst ihr einbringen in die Gremien, in die Innung, das brauchen wir. Aber wie gesagt, und das fällt mir immer wieder auf, dass da so viel Potenzial dann auch liegen bleibt, wenn wir es nicht schaffen, diese Leute einzubinden.
Weißt du, was ich gerade da rausgehört habe? Wenn man sagt, ach, wir müssen ja bei euch schon einzahlen und warum nochmal zusätzlich in die Innung, dann steht ja immer nur das Finanzielle im Vordergrund, aber nicht der Mehrwert. Genau. Also warum soll ich Geld bezahlen, um dann noch meine Ideen einzubringen? What's in for me? Das ist ja die große Frage inzwischen überall. Und ich glaube, das muss man ein bisschen klarer auch wieder zeigen, was kannst du wirklich, wenn du Innungsmitglied bist, ne? Was ist drin für dich? So, und da geht es nicht um, ja, wir sitzen da einmal im Quartal zusammen, sondern eben um Dinge, die dich im Unternehmen ja auch weiterbringen. Ich glaube, das ist nach außen für viele nicht sichtbar.
Also ganz wichtig, Katrin, genau richtig, was ist mir wichtig im Leben? Das gilt genau bei diesen Bereichen. Ist mir wichtig, zum Beispiel 5 Streaming Dienste zu bezahlen, um lustiges Fernsehen zu haben, das Geld für da. Ja. Ist mir aber wichtig, in Erinnerung, mein Gewerk, meine Interessen voranzubringen. Das ist dann vielleicht nicht so, ist mir nicht so wichtig in dem Moment. Also das ist genau das, was mit Attraktivität zu tun hat. Wenn mir das wichtig ist, dann bezahle ich das. Wenn mir das wichtig ist, gebe ich auch mal Geld aus für diese Dinge. So, und das ist aber eben, damit merke ich, was wir gerade in Deutschland auch teilweise verlieren. Das ist, wie gesagt, nicht nur Handwerk, auch in anderen Bereichen. Ja. Wenn mir es wirklich wichtig ist, gebe ich auch was dafür. Den gebe ich übrigens auch Arbeitszeit, Lebenszeit dafür. So, und das machen ganz viele Menschen, machen das ja, aber eben die Jungen sind nicht immer bereit, das so weiterzumachen. Und deswegen muss sich das Format vielleicht ändern, muss vielleicht über andere Dinge nachdenken. Also es ist schon auch eine komplexe Diskussion. Das ist nicht mit einer neuen Verordnung vom ZDH getan, sondern das ist schon eine inhaltliche Diskussion, weil es um die Substanz des Handwerks geht.
Und richtig. Du bist ja, also du hast wirklich sehr eindeutig gezeigt, wir nehmen schon seit 42 Minuten auf, ne? So war krass, wie schnell so eine Zeit rumgeht.
Ja,
und sehr eindeutig gezeigt, dass du bereit bist für Gespräche, für Diskussionen, für neues Denken. Wenn das jetzt hier jemand hört, wäre diese Person bei dir an der richtigen Adresse, um zu sagen, ich würde das gerne mitdenken, ich hätte da vielleicht sogar eine Idee, wir haben bei uns vielleicht schon ein Pilotprojekt, wie wir es machen. Bei wem sollte man sich melden, damit sich so eine Gruppe zusammenschließt? Bei dir?
Also ich lade jeden ein, sofort, der mit mir über diese Themen ins Gespräch kommen will, herzlich gerne, sofort, immer, jederzeit. Über die Handwerkskammer Bremen bekommt man ganz schnell meine Daten. Und ich glaube, also herzlich willkommen. Also ich bin auch immer bereit, auf vor allem über neue, man braucht ja selber auch mal von außen neue Impulse. Und wie gesagt, ich liebe Menschen, die sich auch selbst hinterfragen. Ich hoffe, ich gehöre auch dazu, dass man sich immer wieder auch neu aufstellt. Das ist auch Aufgabe von uns Ehrenamtsträgern. Ich hoffe, viele hören das und gucken da jetzt auch zu. Also viele Ehrenamtsträger, wir müssen uns auch attraktiv selber darstellen. Und leider ist unser Job, uns auch immer wieder neu zu erfinden. Wenn wir immer im gleichen Rad bleiben, dann hört uns am Ende keiner mehr zu. Also es ist unsere Aufgabe, wir sind auch immer wieder neu gefordert. Wie gesagt, ich spreche auch gern mit Politikern, die sich selbst hinterfragen. Die gibt's in diesem Land übrigens auch noch, Gott sei Dank.
Ja, gibt es.
Auch bis in die ganz oberste Etage, ich will jetzt fast sagen, bis zum Kanzler, der mich neulich auch beeindruckt hat
Thema wechseln.
Genau, der kommt im Moment nicht überall gut rüber. Aber er ist tatsächlich jemand, der sich selbst hinterfragt. Hätte ich gar nicht so für möglich gehalten, wenn man ihn so sieht.
Lass uns lieber das Thema wechseln.
Jetzt. Und sich selbst hinterfragen ist wichtig für alle. Nicht nur für Politiker, sondern auch für Betriebsinhaber. Sind die Gänge, die ich hier durchführe, die Abläufe, sind die eigentlich noch richtig? Oder muss ich nicht doch was ändern?
Und das ist ja auch so wichtig, weil das Leben verändert sich ja ständig. Also wenn wir festhalten an dem, was wir immer schon so gemacht haben, dann würden wir jetzt noch Schrifttafeln in Stein meißeln. Und
natürlich.
Also wir hätten ganz viele Dinge nicht, auch das Internet zum Beispiel. So. Also wir müssen die Dinge neu denken und wir müssen sie hinterfragen, ist das Alte noch gut? Und wenn ja, darf es bleiben? Oder brauchen wir vielleicht auch etwas Paralleles? Es muss ja nicht immer was abgeschafft werden, es darf natürlich, ja parallel auch etwas Neues entstehen.
Ja.
So, Abschlussfrage. Ich wünsche mir für das Handwerk das, und du darfst diesen Satz gerne beenden.
Ich wünsche mir, dass wir diese neue Zeit, die jetzt vor uns liegt, mit den neuen Medien, vor allem auch mit den neuen Möglichkeiten über KI und alles, was auf uns eindringt, dass wir die gut überstehen, dass wir das Handwerk in eine neue Zeit gemeinsam führen, mit all der Kraft, die wir über 70, 80 Jahre Nachkriegszeit aufgebaut haben, dass wir das erhalten. Alleine die Möglichkeit, dass wir es erhalten, wäre schon ein Riesenerfolg für das Handwerk in Deutschland.
Schön. Thomas, es war mir eine große Ehre. Vielen Dank, dass du da warst. Es ist wirklich ein sehr cooles Gespräch, sehr kurzweilig. Ich war selber überrascht. Ich so, wie lange nehmen wir schon auf?
Katrin, genau. Vielen Dank.
Wir haben so viele Themen auch angesprochen. Ich hoffe sehr, dass diejenigen, die das hier hören, dann jetzt auch sagen, okay, da gibt es eine Flamme, die da lodert. Und ich glaube, es gibt ganz viele Flammen, die bundesweit lodern, die aber noch nicht zusammengetragen wurden.
Absolut.
Und da würde ich mir wünschen, vielleicht schafft dieser Podcast es, die eine oder andere Person zusammenzubringen, um ein größeres Feuer daraus zu entfachen, was neue Denkmöglichkeiten eröffnet.
Ich lade alle nach Bremen ein. In unseren schönen Ratskeller mit wunderschönen Weinen. Wir haben die besten Weine in Deutschland, obwohl es hier gar keinen Wein gibt. Aber wir haben die tollsten deutschen Weine. Wer es hierher schafft nach Bremen, der ist schon gut. Also mein Appell an die Weinregionen in Deutschland, kommt zu uns und trinkt eure Weine, die ihr super produziert.
Okay. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf ein Treffen in echt und sage bis ganz bald.
Ja, Katrin, vielen Dank.
Tschüss, Thomas.
Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.